Bei diesen drei Verhandlungen geht es im Prinzip um dasselbe, nämlich Equal Pay, gleiche Bezahlung für Leiharbeiter und vergleichbar beschäftigte Stammarbeitskräfte. Es hat vor gut zwei Jahren mal eine Sendung von der Anstalt gegeben im ZDF, die das Problem der Leiharbeitnehmer behandelt hat und die auch aufgefordert hat, doch mal zu klagen auf Lohngleichheit. Natürlich gibt es im Gesetz den Grundsatz der Lohngleichheit, davon kann aber durch Tarifvertrag abgewichen werden. Und solche Tarifverträge gibt es abgeschlossen zwischen den DGB-Gewerkschaften und zwei Verbänden der Verleiher. Aber diese Abweichung ist nicht beliebig möglich, sondern da gibt es eine EU-Richtlinie, die bei der Auslegung des deutschen Rechts zu berücksichtigen ist. Und diese EU-Richtlinie über Leiharbeit sagt, dass man durch Tarifvertrag gegebenenfalls abweichen kann von dem, was Kraft Gesetzes gilt, dass aber der Gesamtschutz des Arbeitnehmers, des Leiharbeitnehmers, am Ende nicht geringer sein darf. Und niemand weiß, was eigentlich Gesamtschutz bedeutet. In solchen Situationen muss das oberste Bundesgericht, in diesem Fall das Bundesarbeitsgericht, eine Vorlage machen an den Europäischen Gerichtshof und fragen, was bedeutet es eigentlich für die Begrenzung der Tarifverträge, wenn es heißt, der Gesamtschutz darf nicht unterschritten werden. Und es ist zu erwarten, dass bei diesen Verhandlungen am kommenden Mittwoch genau eine solche Vorlage rauskommt. Man wird also den Europäischen Gerichtshof fragen, was bedeutet Gesamtschutz? Ich habe die Prognose, dass der Europäische Gerichtshof sagen wird, die deutschen Tarifverträge achten den Gesamtschutz nicht. Denn diese Tarifverträge bestehen im Prinzip nicht nur im Lohnbereich, sondern auch sonst in anderen Bereichen eigentlich nur darin, dass sie den gesetzlichen Standard verschlechtern. Beispielsweise ist es möglich, innerhalb der ersten drei Monate mit einer Frist von einem Tag zu kündigen. Nach dem Gesetz sind es 14 Tage. Aber das kann man durch Tarifvertrag verkürzen und also ist es verkürzt worden auf einen Tag. Und so gibt es auch andere Bestimmungen, die abweichen zu Lasten des Leiharbeitnehmers von dem, was für alle gilt. Diese Abweichung ist möglich nach deutschem Recht, ja. Aber sie widerspricht diesem spezifisch für Leiharbeitnehmer geltenden Gebot, dass der Gesamtschutz erhalten bleiben will und erhalten bleiben muss. Und deshalb rechne ich damit, dass in einiger Zeit dann der Europäische Gerichtshof entscheiden wird, dass in Deutschland sich einiges ändert.
Nach der jahrelangen Kritik an den Arbeitsbedingungen in den großen Schlachthöfen und der dortigen skandalösen Ausbeutung ausländischer Arbeitnehmer und deren menschenunwürdigen Unterbringung kündigte im Frühjahr der Arbeitsminister Hubertus Heil ein Arbeitsschutzkontrollgesetz an. Unter dem Druck von Corona-Hotspots in mehreren großen Schlachthöfen forderte er ein Ende des Missbrauchs von Werkverträgen in den Großunternehmen der Fleischindustrie. Gutachter wiesen darauf hin, dass es in diesem Wirtschaftszweig sinnvoll wäre, generell auch die Leiharbeit zu verbieten, denn die Umwandlung von Werkvertragsarbeitsplätzen in Leiharbeitsarbeitsplätze wäre unkompliziert möglich. Die erforderlichen Veränderungen an der Situation der Lohnabhängigen wären aber dennoch weder kontrollierbar noch beherrschbar. Ab 1982 gab es ein Verbot der Leiharbeit, ein sektorales Verbot im Baugewerbe, begonnen hatte die staatliche Begünstigung der Leiharbeit schon im Jahre 1967 mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Nach einem Jahrzehnt war gerade auf dem Bau der Missbrauch der Leiharbeit am auffälligsten. Im Jahr 1966 gab es ein Verbot der privaten Arbeitsvermittlung wegen des staatlichen Vermittlungsmonopols. Eine Firma klagte dagegen und es kam zu einer Urteilssprechung, welches in der Folge entscheidend für den Missbrauch der Leiharbeit in Deutschland war. NoJob FM fragte Professor Däubler nach dem Urteil von 1967.
Ja, also das war so, das war 10 Jahre vorher, im Jahr 66. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es kann zwar ein staatliches Arbeitsvermittlungsmonopol geben. Das stand damals im Arbeitslosenversicherungsgesetz und Vermittlungsgesetz, AVAVG. Das kann es geben. Aber darüber hinaus ist es ein übermäßiger Eingriff in die Berufsfreiheit von selbstständig tätigen Menschen, wenn man sagt, auch die Einstellung zum Zweck des Einsatzes bei anderen Firmen ist nur dem Staat vorbehalten. Also das Monopol wurde auf die Arbeitsvermittlung beschränkt, aber soweit es um Leiharbeit geht, also um die Überlassung von Arbeitskräften an andere Firmen, wurde gesagt, das kann man nicht beim Staat monopolisieren, das muss man den einzelnen Firmen gestatten. Und dann hat sich die Leiharbeit entwickelt, zunächst relativ langsam. Ja, es waren vielleicht ein paar tausend Leiharbeitnehmer, die es im ganzen Bundesgebiet gab. Und dann hat es aber weiterentwickelt, dann hat man das entdeckt als auch Methode, um Leute zu sehr schlechten Bedingungen zu beschäftigen. Und dann kam 1972 das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Und es war damals eine sehr gute Sache, von wegen Abweichung durch Tarifvertrag und so weiter. Das war nicht drin. Und die Leiharbeit war begrenzt auf 3 Monate. Und es hat nicht nur den Sinn, dass man nicht sehr lange Leiharbeitnehmer ist, sondern es hat primär den Sinn, die Leiharbeit zu beschränken auf die Fälle, wo ein vorübergehender Arbeitskräftebedarf besteht. Also wo überraschend jemand ausfällt, beispielsweise durch Krankheit oder Unfall. Oder wo überraschend sehr viele Aufträge kommen und die muss man jetzt in kurzer Zeit abarbeiten. Für solche unvorhergesehenen Situationen war damals die Leiharbeit gedacht. Später dann durch die Reformen, die man also gemacht hat mit Hartz und anderen Leuten unter der Kanzlerschaft Schröder in der zweiten Schröder-Regierung, da hat man diese spezifische Zielrichtung dann aufgehoben und hat gesagt, Leiharbeit ist unbeschränkt und unbefristet zulässig. Und das bedeutet, man konnte normale Stammarbeitskräfte, Vollzeitbeschäftigte, ersetzen durch Leiharbeitnehmer. Denn man konnte sie ja unbefristet weiter beschäftigen. Und das war dann gewissermaßen der Punkt, wo dann die Kritik einsetzte. Und dann hat man gleichzeitig gesagt, okay, wir machen da so eine Art von Handel. Man schließt Tarifverträge ab, die das bisherige Niveau der Leiharbeitnehmer festschreiben, ungefähr ein Drittel weniger als das, was die Stammkräfte bekommen. Und dafür wird nur sehr eingeschränkt von dieser Möglichkeit der Ersetzung von Stammkräften durch Leiharbeitnehmer Gebrauch gemacht. Das war so damals die Situation. Also die Situation der Leiharbeitnehmer verdanken wir den Hartz-Reformen. Ja? Man hat künstlich die Arbeitskraft verbilligt. Und das schlägt sich ja bis heute in den Wahlergebnissen der SPD nieder. Die Betroffenen haben mit Recht das nicht vergessen. Und sie haben auch nicht vergessen, dass die Gewerkschaften insofern mitgemacht haben, als sie Tarifverträge geschlossen haben, die eben das Leiharbeitsniveau festgeschrieben haben. Es wäre eine Leichtigkeit gewesen zu sagen, wir schließen keine Tarifverträge ab. Dann hätte Equal Pay gegolten und die Leiharbeitnehmer hätten plötzlich alle 30% mehr gekriegt als vorher. Ja, die wären massenhaft in die Gewerkschaften eingetreten. Aber da gab es Hindernisse, deren Existenz man nicht im Einzelnen kennt, vermutlich Absprachen im Hintergrund, die dann dazu geführt haben, dass man diese mäßigen Tarifverträge abgeschlossen hat. So viel also zur Entstehung der heutigen Situation der Leiharbeit. Ja, und dann haben Sie natürlich bei den Leiharbeitnehmern haben Sie eine Aufteilung. Das Gros der Leiharbeitnehmer, ungefähr 60%, ist schon wieder draußen aus der Leiharbeit nach 3 Monaten. Und ein kleiner Teil ist insbesondere in der Automobilindustrie dauerhaft als Leiharbeitnehmer tätig. Das sind vielleicht 5% von allen Leiharbeitnehmern. Und für die hat nun die Reform unter Nahles von 2017 im Ergebnis eine Verschlechterung gebracht. Weil nämlich jetzt ist eine Obergrenze da mit 18 Monaten. Tja, was macht man, wenn die 18 Monate rum sind? Die sind ja auf Dauer Leiharbeitnehmer und relativ ordentlich bezahlt, verglichen mit anderen. Und da hat man dann einen Tarifvertrag geschlossen in der Metallindustrie, dass die Beschäftigung bis zu 4 Jahre dauern kann. Das wird dann im nächsten Jahr, wird es dann ein Problem, wenn diese Tarifverträge auslaufen. Jedenfalls für die ist es ein Problem, wenn die 18 Monate rum sind. Dann ist das Übliche, dass man sie 3 Monate irgendwo anders hinschickt und dann kommen sie wieder zurück nach 3 Monaten in einem Tag und fangen dann wieder von vorne an. Also man hat gar nichts gewonnen mit dieser Obergrenze, aber einigen Leuten Schwierigkeiten gemacht. Und dass man heute nach 9 Monaten automatisch Equal Pay bekommt, ist ja schön und gut. Aber die allermeisten, 60%, sind schon nach 3 bis 4 Monaten wieder draußen. Also die werden von dieser Regelung gar nicht erfasst. Also die Nahles-Reform von 2017 war eine Scheinreform. Die so tut, als würde sie was verbessern. Und in Wirklichkeit hat sie zum Teil sogar die Dinge verschlechtert.
Zurück zu dem Verbot der Leiharbeit im Jahr 1982.
Es war noch unter der SPD-Regierung. Man hat die Leiharbeit im Bausektor verboten, weil da die Missstände besonders schlimm waren.
Trotz allem gingen ja die Werkverträge weiter dort im Bau und da konnte man dann nicht mehr kontrollieren. Und ich meine, gut, man hat dann irgendwie so eine Ausweispflicht eingeführt, damit man schneller prüfen kann, ob er sozialversichert ist oder nicht.
Ja.
Aber trotz allem, ich sehe das so, dass man hätte damals, 82, eigentlich generell gegen die Leiharbeit eigentlich vorgehen sollen. Das wäre wahrscheinlich effizienter gewesen. Aber es ist aber nicht zu erwarten von der SPD-Regierung.
Ja, aber schauen Sie, richtig. Also das gab da natürlich Widerstände, denn die Arbeitgeber freuen sich nicht, wenn die Arbeitskosten höher werden. Das muss man ja auch verstehen. Und diesen Widerständen entgegenzuarbeiten und es trotzdem durchzusetzen, dazu war die Regierungsmehrheit nicht in der Lage. Ja? Und heute haben wir die Situation, dass nach dem, was man gehört hat, gesehen habe ich es noch nicht, man sich in der Fleischwirtschaft ja geeinigt hat, dass es da keine Werkverträge mehr gibt und dass die Leiharbeit nur 4 Monate im Jahr möglich ist. Also nur zu dem ursprünglichen Zweck, wenn vorübergehend besonders viel Arbeit da ist. Und dann außerdem nur unter den Bedingungen von Equal Pay, also gleiche Bezahlung wie die Stammarbeitskräfte. So soll die Einigung sein innerhalb der aktuellen Koalition. Wie gesagt, das ist in der Presse so berichtet worden. Ich habe die Gesetzesformulierung noch nicht gesehen. Ich hoffe aber, dass es dabei bleibt.
Eigentlich ist es ja ein kleiner Fortschritt, aber auf der anderen Seite ist natürlich für 3 Jahre ist ja weiterhin die Leiharbeit in der Fleischindustrie möglich, in den fleischverarbeitenden Betrieben.
Aber nur 4 Monate und mit Equal Pay. Verstehen Sie? Ja, das ist ein Riesenunterschied. Denn die Gefahr bestand ja. Es gab ja in der Literatur, gab es ja eine Veröffentlichung, die sagte, also man muss die Leiharbeit in der Fleischwirtschaft generell beibehalten. Und das hätte dazu geführt, dass die ganzen Menschen, die also von Werkvertragsunternehmern in die einzelnen Betriebe gesandt wurden, in der Regel von osteuropäischen Firmen, ja, die hätte man einfach in Leiharbeitnehmer verwandelt. Ja, und es hätte sich 0 geändert. Ja. Und das ist immerhin durch diese Regelung dann verhindert worden, beziehungsweise wird verhindert, wenn diese Regelung dann tatsächlich kommt.
In diesem Jahr gab es viele Stellungnahmen von Juristen im Rahmen der Diskussion um die Inhalte des geplanten Arbeitsschutzkontrollgesetzes. Auffällig waren gerade diejenigen, welche das Kapital vor dem Verbot der Leiharbeit schützen wollen, beziehungsweise mit der Leiharbeit die Lohnabhängigen spalten und die Löhne generell drücken möchten.
Es gibt sehr viele kluge Leute, die die Interessen des Kapitals nicht ungeschickt vertreten, die sehr viel wissen, die dafür sehr gut bezahlt werden natürlich, das müssen Sie auch sehen, die Leute verdienen unheimlich viel. Aber es ist leider nicht so, dass gewissermaßen die Vertreter des Kapitals in der Rechtswissenschaft nun allesamt Leute wären, die sagen, ja, der Unternehmer hat schon recht und das machen wir genauso, wie der will. Nee, das sind durchaus kluge, selbstständig denkende Menschen. Einfallsreich, wissen Sie, und bei jungen Juristen, die mal ihre Ausbildung absolviert haben, da überlegt sich natürlich so mancher, ja, was mache ich nun? Sie werden Arbeitnehmer, Anwalt, okay, da kriegen Sie in der Regel Ihre gesetzlichen Gebühren. Ja? Und da haben Sie einen Arbeitstag von 15 Stunden, ja? Und Sie verdienen dann vielleicht so viel wie ein Anfängergehalt eines Richters. Sie können aber auch zu einer großen Wirtschaftskanzlei gehen. Ja? Und da haben Sie von Anfang an ungefähr 150.000 Jahresgehalt und dann steigen Sie auf, so auf 250.000, 300.000 und wenn Sie Partner werden, dann wird es 500.000, weil Sie gegenüber den Firmen dann ein Stundenhonorar von 400 bis 600 Euro abrechnen. Ja? Und jetzt überlegen Sie sich mal, wie sich da wohl die meisten Leute entscheiden. Ja? Das ist ein ganz simpler Mechanismus. Der steht nirgends zum Nachlesen natürlich. Ja? Das ist klar, über solche Sachen schreibt man ja nicht. Aber das ist so. Ja? Das ist klar. Und deshalb sind es durchaus, sagen wir mal, das sind sehr ernstzunehmende Leute. Ja? Und deshalb haben die das ganz schlau gemacht, ja? Wie sie das geschrieben haben. Aber natürlich ist es nicht so, dass diese Meinung sich nur durchsetzt. Ja? Ich glaube auch nicht, dass das Bundesverfassungsgericht ihnen zu Recht geben würde. Kann ich mir nicht vorstellen.